Tap, wir sind bereit.
Ich glaube, es geht schon wieder los.
Warte mal, nimm's schon auf. Herzlich willkommen zur 12. Folge von Geschichtsgulasch. Es gab eine längere Pause bei uns, weil wir beide, Heinrich und ich, mit dem Abitur beschäftigt waren. Jetzt haben wir die Abi-Prüfung hinter uns und jetzt können wir uns wieder ein bisschen mehr auf den Podcast fokussieren. Und wir machen das ja immer so, dass jede Folge ein anderer dran ist, den anderen über eine Schlacht zu informieren und euch natürlich auch. Und dieses Mal ist Heinrich wieder dran, weil ich war in Folge 11 dran. Und ich weiß nur, dass es bei der Abstimmung auf Instagram die Schlacht von oder um oder auf Cassino oder Casino, wie auch immer.
Monte Cassino.
Monte Cassino geworden ist. Und in diesem Wissen bin ich dir überliefert jetzt.
Genau.
Und du kannst anfangen.
Genau, Schlacht um Monte Cassino. Monte heißt Berg auf Italienisch, das weißt du wahrscheinlich schon.
Heißt es nicht auch auf Französisch?
Ah nee, das ist da, Mont, ohne, ne? Genau, ohne E ist da. Cassino ist eine Stadt in Italien zwischen Rom und Nepal, also auch am Wasser
ja,
und damit
ja.
So, ne, ziemlich in der Mitte von Italien. Im Herbst 1943 waren die Alliierten ja in...
Hast du Nepal gesagt? Neapel, ja, ne?
Nepal ist noch ganz woanders. Neapel. Ich habe mich gerade verlesen. Ja, gut, dass du es aufgehört hast, sehr gut. Genau, also Alliierten sind im Herbst 1943 in Italien ja gelandet und einmarschiert und die Invasion schritt immer weiter voran. Die 5. US-Armee reichte dann die Gustav-Linie. Was sagt ihr das? Kennst du die?
Das ist eine deutsche Linie, würde ich sagen.
Ist auf jeden Fall, hört man am Namen schon.
Das ist so eine Verteidigungslinie halt,
das, ja, genau.
Das weitere Vorrücken.
Genau, genau. Also eine quer durch Italien gezogene Linie der Deutschen, die weites Sicht- und Schussfeld gab. Und Monte Cassino, das ist eben der Berg, und es gibt auch eine Stadt, die heißt Cassino, die bildeten einen Stützpunkt dieser Linie. Und genau, auf dem Berg oben lag ein 1300 Jahre altes Benediktinerkloster. Das wird nochmal wichtig.
Oh.
Der deutsche Oberbefehlshaber in Italien, Generalfeldmarschall Albert Kesselring, verbot den Soldaten dort Stellung beziehen, wegen der Historie des Klosters und weil es ja Kloster ist, heiliges Ort.
Ah ja, klar, das war denen ganz heilig immer, ne?
Nein, wollen die wirklich aufhören. Und die Deutschen hielten das auch nachweisbar ein. Und das haben sie auch den Alliierten mitgeteilt, weil dann, gut, wir halten uns davon fern.
Und die haben gesagt, ja, okay, dann greifen wir da nicht an und ist gut, oder wie?
Das wird noch später relevant, also wird wirklich relevant. Aber die Deutschen hielten sich jedenfalls davon fern. Also, jetzt Schlacht um Monte Cassino. Das wird unterteilt in vier einzelne Schlachten. Erste Schlacht am Garigliano und am Rapido, das ist ein kleiner Fluss.
Rapido.
Zweite Schlacht hieß Operation Avenger. Cooler Name. Leider nichts mit Marvel zu tun.
Ja,
aber...
ja.
Genau, dritte Schlacht hieß Operation Dickens. Und die vierte Schlacht hieß Operation Diadem. Beginnen wir mal von vorne jetzt. Ne? Die Alliierten haben sich bis zur Gustav-Linie vorgedrängt. Und jetzt geht's los. 17. Januar 1944 beginnt die 5. US-Armee mit Angriffen auf die deutsche Stellung. Am linken Flügel, der bis zur Küste geht, ne? Ja, mhm, Rom und Neapel gehen auch bis zur Küste. Also ist auch da an der Küste gleich, begann das britische 10. Korps mit der 5. Division, also ich sage jetzt mal viele Namen, aber relevant ist nur, wenn man sich irgendwie vorstellen kann vor Augen, ne? Den Vorstoß über den Garigliano, deswegen heißt die erste Schlacht ja auch Garigliano.
Ist das ein Fluss?
Genau.
Ach so.
Und entriss der deutschen 94. Infanteriedivision am folgenden Tag den Ort Minturno. Also einfach ein Ort, den über den Fluss und einen Ort verloren. Angriffe der 56. Division auf Castle Fort und spätere Versuche der 64. Division, den Garigliano am Fluss Knie zu überwinden, scheiterten nach den Angreifen der deutschen Panzergrenadierdivision. Also da haben die Deutschen sich durchgesetzt, am linken Flügel haben sie es nicht so ganz geschafft, in der Mitte aber schon, also bei dem Fluss Knie, also da eine Wendung ist. Das Hauptangriffsfeld setzte das 2. US-Korps frontal an. Links sollte die 36. US-Division unter dem Generalmajor Walker den direkten Zugang im Lirital, das ist auch wieder nur ein Ort, einfach nur, wenn man sich vorstellen kann, so ein Tal, in Richtung auf die Via Casilinia erzwingen. Rechts wurde die 34. US-Division zur nördlichen Umfassung des Cassinoberges über den Monte Castellone und den Monte Maione angesetzt. Also das war der Plan jetzt das Hauptangriffsfeld. Der südliche Vorstoß blieb wegen des Widerstands der Deutschen ohne Erfolg und brachte den US-Einheiten hohe Verluste. Wie gesagt, links haben sie es geschafft, in der Mitte jetzt kaum. südlich ist das alles nichts geworden.
Ja.
Genau. Auch die österreichischen Divisionen konnten da sich gut halten und auch ein relativ hochgelegenes Schacht hatten sie da, konnten sich gut verteidigen am Monte Croc. Ich hoffe, man spricht es aus. Italienisch kann ich auch leider nicht. Auf einer Höhe von 1070 Metern konnten sie da einen Angriff der US-Armeen verhindern. Also konnten dem standhalten. Am 25. Januar versuchte die 34. US-Division im neuerlichen Angriff auf Rocca Janula, auch ein Ort, oder ein Hügel sozusagen, da durchzubrechen. Das französische Freiwilligenkorps, Frankreich hat ja keine richtige Armee mehr gehabt, weil die eben
Ja,
Hälfte angenommen haben. Gut, weißt du ja, 1944 ist das ja schon passiert. Und unterstützte am rechten Flügel den Angriff gegen den Mont Belvedere. Sagt dir Belvedere irgendwas?
absolut nicht.
Okay, das ist eigentlich eine polnische Wodka-Marke, die man sonst kennt. Gibt es aber auch ein italienischer Berg, deswegen.
Also, was war
Genau.
jetzt zuerst da, der Bergname oder der Wodka-Name?
Ich würde sagen, der Bergname.
Würde Sinn machen, dass der
Also
eigentlich
Belvedere ist
älter ist.
eigentlich eine verhältnismäßig große Marke. Ich glaube, die sind auch relativ teuer, aber
Kennt sich aus, ne? Spricht aus
jetzt.
Erfahrung.
Genau. Die Amerikaner zogen sich nach ihren tagelang anhaltenden Daueroffensiven von Fort Cassino zurück und wurden am 12. Februar durch das zweite neuseeländische Korps abgelöst. Ich habe in dem Zuge gefragt, ah, was macht eigentlich Neuseeland da? Weil diese Schlacht sowieso bekannt ist dafür, dass da viele verschiedene Nationen mitgemacht haben. Da gehe ich am Ende nochmal drauf ein, auf die ganzen Länder. Aber die waren einfach eine ehemalige britische
Ich wollte
Kolonie.
gerade sagen, die gehört noch zum
Ja
Empire.
gut, ich habe mich da in dem Zuge mit dem
Also dann
bisschen
wären
befragt. Ne?
vielleicht auch Inder oder so dabei
Ja,
gewesen
lass
sein.
die nicht zu früh vorwegnehmen. Aber ja, deswegen haben die Neuseeländer auch mitgekämpft. Die sind auch relativ relevant in dieser Schlacht, also kommen viel zum Einsatz im Vergleich zu anderen Gebieten in
Ja.
Europa, zu denen sie jetzt nicht so im Einsatz kamen. Genau, das war also die erste Schlacht. Links haben sie, so, ne, im
Ja.
westlich konnten sie ein bisschen was holen. Sonst war das eigentlich ein relativ uneffektiver Angriff mit hohen Verlusten auf der US-Seite. Weil die eben, ich meine, klar, du hast auf dieser Gustav-Linie hatten die einfach die bessere Position.
Ja, ne, klar, Verteidigungsstellungen sind immer besser zu
Obwohl sie
halten.
da militärisch, theoretisch nicht doll überlegen waren, wie wir das jetzt aus anderen Schlachten kennen. War einfach die Lage, die gut war und das Wissen. Die haben dann eben nur die Verteidiger und nicht die Angreifer. Genau, zweite Schlacht, Operation Avenger. Wie gesagt, immer noch schade, dass das nichts mit Marvel zu tun hat. Es kommt auch, Iron Man kommt nicht vor. Es ist schade, aber gut. Genau, 15. Februar sollte die beginnen. Und der Plan sah vor, dass man wirklich einen direkten Angriff auf die Cassino-Stellung macht. Cassino jetzt eben wirklich der Ort, nicht der große Berg. Aus dem Norden sollte die 4. indische Division, jetzt
Ah
kommt
ja,
Indien,
die
hast du sie
Indien.
eben schon erwähnt, genau, gegen den Bergrücken vorgehen und im Südosten an die Neuseeländer eine Eisenbahnlinie und den Bahnhof über den Rapido, ne, den Fluss, den ich auch erwähnt hatte, in der ersten Schlacht, an vorderüber vorzustoßen. Für diesen Angriff direkt südlich von Cassino verlangte der Kommandeur der neuseeländischen 2. Division die Bombardierung der deutschen Stellung und des Klosters. Das wird gleich relevant. In dem ohne Beleg, wo hatte er eine deutsche Funkstation vermutet. Wie gesagt, ohne Beleg. In der Tat war das deutsche Kloster, wie ich am Anfang bereits gesagt habe, nicht von Deutschen belegt und auch zu keinem Zeitpunkt. Eine weiträumige Umgehung von Cassino, welche das Kloster militärisch unbedeutend gemacht hätte, kam für diesen auftraggebenden General der Alliierten nicht in Frage und zog das nicht in Betracht. Genau. In der Zwischenzeit hat der Oberbefehlshaber der deutschen 10. Armee, Generaloberst Heinrich, deswegen habe ich ihn extra erwähnt, von Vietinghoff, die 1. Fallschirmjägerdivision, mit der Verteidigung der Stadt und des Berges betraut. Ich habe mich gefragt, wieso setzt man da Fallschirmjäger ein? Weil, ne, es ist eine Bergverteidigung, aber das war einfach nicht wirklich Not am Mann, aber schon in die Richtung so, dass man jeden genutzt hat, den man brauchte.
Ja, ich wollte gerade sagen,
Und,
also 1944 ist ja,
ja.
da ist ja nicht mehr ein Luxus auszusuchen, würde ich sagen.
Ja gut, das ist jetzt theoretisch dafür nicht geeignet, Fallschirmjäger-Division. Also die sind
Ja,
eigentlich für andere Sachen eingesetzt, aber.
aber am Boden, ich meine, zum Beispiel bei Kreta, als die Deutschen Kreta eingenommen haben, kamen ja auch die Fallschirmjäger zum Einsatz, wurden ja über Kreta abgeworfen,
Genau, da
sind
wurden die
abgesprungen.
effektiv abgeworfen. Hier waren sie ja nur einfach normale
Ja, na
Infanteristen.
genau, aber dann sind Fallschirmjäger im Endeffekt normale
Genau, und
Infanteristen.
vor allem sind ja besser ausgebildete Infanteristen.
Ja, na dann sind sie auch eigentlich.
Insofern. Genau, als die Alliierten weiter nach Norden auf das Kloster vorstießen, stellten sich die Truppen der Fallschirm Panzerdivision Hermann Göring, die hießen so, den Mönchen des Klosters zur Verfügung, um die einzigartigen Kulturschätze, darunter etwa 1200 historische Bücher, Dokumente und Bilder von Leonardo da Vinci, Tizian, den kannte ich jetzt vorher nicht, und Raphael, sowie die sterblichen Überreste des Benedikt von Nursia vor dem Angriff in die Engelsburg nach Rom in Sicherheit zu bringen. Also, ne, haben einfach angeboten, ihre Hilfe angeboten, damit die Sachen in Schutz gebracht werden. Ne? Ah ja, man hält die Kultur hoch. Naja, jetzt der Haken der Sache kommt ja noch. Einige Kulturgüter wurden nicht nur gerettet, sondern auch teilweise geraubt. Hat in ihren eigenen Nutzen
abgezogen.
13 Meisterwerke fand man später noch, also aus diesem Monte Cassino, fand man noch nach Kriegsende in einem Stollen des Salzbergswerks Altaussee. Da haben Hitler und Göring ihre Kunstsammlung untergebracht. Also 13 Stücke wurden von diesem falschen Panzerdivision.
Mit einem ganz großen
Augenzwinkern. Na gut, also sie haben ja gesagt, die bringen das nach, also bringen das nach Rom. Und wenn es von diesen 1200 Gegenständen 13 nur nicht geschafft haben, ist immer noch nicht
löst. Ja gut, ich würde denen trotzdem jetzt nicht so die guten Absichten immer unterstellen.
Man will die Kultur hochhalten, ne?
Natürlich.
Italien ist Verbündeter und das ist ja auch, ne, alles. Naja, jedenfalls.
Na klar. Von denen es wichtig ist natürlich nur, ne?
Genau. Also jedenfalls hatte jetzt der General der Amerikaner um Luftunterstützung gebeten und die auch bekommen. Die Gründe für diese Entscheidung sind unklar. Am Tag vor dem Luftschlag hatte allerdings die im Kloster befindlichen Menschen, ne, was ja meistens Mönche sind, informiert darüber, wir bombardieren euch, freut euch, und hat gebeten, jetzt verlasst mal die Abtei bitte. Am 15. Februar, der zweite schicksalshafte Tag, warfen 225 US-Bomber der Air Force und in zwei Angriffswellen insgesamt 435, andere Quellen sagen da 567 Tonnen Sprengstoff und Brandbomben auf die Klosteranlage.
Nur aufs Kloster?
Aufs Kloster. Also es ist ein großes Kloster gewesen?
Und
aber du musst dir das vorstellen.
Waren da jetzt deutsche Stellungen drin?
Da waren nachweislich keine deutschen Stellungen drin. Sie haben die Mönche drin und die Menschen drin natürlich vorher informiert. Geht mal raus. Aber trotzdem, mit 225 Bomber, das ist schon mal eine enorme Anzahl. Klar wussten sie auch nicht, ob da auch mit Gegenwehr kommt. Aber trotzdem, und dann 435 bis 567 Tonnen. Nicht Bomben, 400 Tonnen Sprengstoff. Kannst du dir vorstellen, am selben Tag wurde auch noch, also ne, gleichzeitig kam noch Artilleriebeschuss. Klar, die hunderte Tonnen Sprengstoff und Brandbomben reichen natürlich nicht.
Nur aufs Kloster, wirklich?
Ja,
nur
aufs Kloster. Also es ist ja wirklich eine Riesenanlage gewesen, klar.
Aber, ja, aber hätte man nicht auf Stellung auch schießen können, wo Deutsche drin waren? Also, das macht doch
haben sie wahrscheinlich nicht gesehen, oder?
Ich meine, auf dem Kloster zu schießen, wo keiner drin ist. Also
nee, klar, gut, also die Deutschen haben ja gesagt, wir sind da nicht drin. Da dachten die anderen, dann sind die safe da drin.
Ja, gut. Gut, ich meine, man könnte nicht ahnen, dass die Deutschen mal ehrlich sind, ne? Das würde ich denen auch nicht abkaufen.
Ja, aber der General in Italien, der meint es wirklich gut.
Der
er hätte auf jeden Fall der Stellung beziehen können, aber er hat es nicht gemacht. Also ihm kann man wahrscheinlich unterstellen, dass er wirklich Interesse daran hat, dass die Kultur und die christlichen Werte da hochgehalten werden. Und er, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch eine pure Spekulation. Aber jedenfalls, nach 3 Stunden war die gesamte Klosteranlage zerstört.
Das wäre jetzt wirklich traurig, wenn die es nicht geschafft hätten mit, keine Ahnung, 500 Tonnen Sprengstoff.
Das ist so enorm viel.
Ja.
Also klar, das ist ein Kloster, das ist...
Aber ist da nicht der ganze Berg weg? Also
musstest du denken,
ne? Ist da nicht nur das ganze Kloster weg, der Berg
ja
auch weg.
Es ist ein kleines Dorf sozusagen, ne? Da ist ja auch nicht was drin. Aber ja, nach 3 Stunden hat es auch immerhin gedauert, bis alles weg war. Genau. Die auch mit Ausnahme der Krypta. Das ist der Raum unter dem Altar, da sind meistens irgendwelche Gebeine drin, da haben sich auch ein paar Leute versteckt.
Also es waren noch Leute im Kloster?
Ja, also trotz der Aufforderung, dass sie es verlassen sollten, was genau, es kommt jetzt. Zu Beginn der Angriffe hielten sich in den Kellergewölben etwa 800 Menschen auf.
Also immer noch, doch so viele?
Immer noch viele drin. Und ja, klar, also es war wirklich kein kleines Gebiet, aber trotzdem sind es immer enorm viele Anzahl an Sprengmitteln, die da genutzt wurden. Ja, genau, von diesen 800 Leuten und schutzsuchenden Flüchtlingen überlebten 250, andere Quellen sagen da bis zu 420 Leute das Bombardement. Genau, die Überlebenden, die Mönche mit ihrem Abt und Zivilisten verließen dann das Kloster. Also es gab durchaus Überlebende.
Welches Kloster? Da ist ja nichts mehr übrig von, oder?
Die Ruinen, genau. Die wird auch nochmal relevant, weil in den Folgetagen bis zum 17. Februar, genau, die Bombardierung war am 15. Februar, besetzten die Deutschen diese Klosterruinen. Also ab dann waren da auch Deutsche, aber vorher nicht. Und bezogen dort ihre Verteidigungsstellen. Die Zerstörung des Klosters, das monatelang Halten der Stellung und die hohen alliierten Verluste wurden von der deutschen Kriegsberichterstattung auch wirklich genutzt, ne, als Propaganda.
Ja, es
Um
wurde alles
einerseits
genutzt.
in Zeiten des Rückzugs der Moral der Truppen, klar, 1944 war schon alles vorbei gefühlt, nicht ganz, aber wurde das wirklich als Propagandamittel genutzt und die Bevölkerung wurde gestärkt und auch auf der anderen Seite auch der Feind
Ja.
damit diskreditiert, sozusagen. Also, die haben wirklich da war ein Kloster zu bomben und selber haben absolut hohe Verluste gehabt, weil sie eben diesen Berg nicht oder diese Linie nicht übertreten konnten. Der Vatikan erklärte später, dass vor der Bombardierung sich keine deutschen Soldaten oder Kriegsgeräte im Kloster befunden hätte, sondern nur ein, zwei Polizisten und bestätigt damit quasi die Darstellung der deutschen Seite. Deswegen gab es da wohl einen Konflikt. Klar, also sagen nicht nur die Deutschen, sondern auch der Vatikan selbst.
Oh, der Vatikan war ja von Deutschland besetzt, oder nicht?
Ja,
In
gut.
Rom.
Gut, das haben sie auch nach Kriegszeiten wohl noch gesagt. Zur Rechtfertigung äußerte sich der US-Präsident Roosevelt, kennen wir ja, wahrheitswidrig. Er sagt, die Abtei sei ein Artilleriestützpunkt gewesen und die Zerstörung war militärisch notwendig. Also, es
Ja,
ist einfach ein
jede Seite
Widerspruch.
sagt es.
Ja, gut, ich muss sagen, also man sagt aus historischen Quellen, dass die Deutschen da schon recht hatten. Henry H. Arnold, der Oberbefehlshaber der US Air Force, nannte die Bombardierung ein Wahrzeichen für die Zerstörungskraft der Air Force. Also für den war das nicht nur eine Übung, sondern auch richtig Spaß an der Sache gehabt. Der hat das gezeigt, wie stark die Air Force sein kann. Genau, und das führte zu einer erheblichen diplomatischen Verstimmung zwischen dem Heiligen Stuhl und den westlichen Alliierten. Jetzt aber zur dritten Schlacht, Operation Dickens. Zwischen dem 15. und 23. März folgte die dritte Angriffsoperation der Alliierten. Im Brennpunkt stand wieder unser neuseeländisches Korps. Diesmal haben sie aber nur auf 1,5 Kilometer der Front konzentriert. Die zugeteilte britische 78. Division sollte nach den ersten Erfolgen nachstoßen und den Durchbruch ins Lirital, den hatte ich auch vorhin schon mal erwähnt, dann erzwingen. Nach dem Einsatz von 575 Bombern und 200 Jagdbombern folgte das Trommelfeuer aus 746 Geschützen und die gesamte Wucht des Bombardements war gegen diesen kleinen, schmalen Angriffsabschnitt konzentriert. Ja, ist nochmal eine Ansage, ne? Haben erst das ganze Kloster zerbombt, jetzt geht es nochmal weiter auf diesen kleinen Frontabschnitt, 1,5 Kilometer und dann da wieder 575 Bomber. Ich finde das so eine enorme Anzahl. Ich habe gerade den Film Midway geguckt.
Ah,
Japaner auf Amerikaner,
ja.
da fand ich schon, da wurden enorm viele Bomber eingesetzt, aber das ist zahlenmäßig immer noch wenig, wenn man jetzt sieht, dass hier 575 Bomber für 1,5 Kilometer verwendet wurden
Aber da
und
kann
nochmal
doch danach
200.
nichts mehr am Leben gewesen sein.
Genau, die eingesetzte deutsche Fallschirmjäger-Division, ein Regiment, wurde fast vollständig vernichtet. Ich meine,
Ja.
klar, die laufen dann noch irgendwie weg und
Nee, du kannst nichts
einer läuft.
machen.
Aber ja.
Wenn da alles hochfliegt, also.
Da ist wenig zu holen.
Wenn du da nicht Flash bist, dann. Bist du tot?
Ja. Einen gegen den Rocca Janual, auch, ne, der hatte ich vorhin schon mal erwähnt, also Rocca, ich denke mal irgendwie Hügelberg, sowas in die Richtung.
Mhm.
Angriff gegen die von der indischen 4. Division, der durch die neuseeländische Panzerbrigade unterstützt wurde, eroberte schließlich die umkämpfte Höhe 193, also auch mal im militärisches Gebiet. Das ist natürlich jetzt schwer, sich als Podcast-Hörer das vorzustellen, aber ja, sind einfach immer weiter vorgedrungen. Das ist das Ausgang sozusagen. General Heydrich setzte seine Reserven ein und konnte nach dem alliierten Angriff nun nur mehr ein Drittel des Ortes Cassino sichern. Es wird nicht General Heydrich, den wir aus den Nürnberger Prozessen noch kennen, sondern Heydrich mit I, nicht mit Y.
War Heydrich bei den Nürnberger Prozessen?
Ich glaube schon.
War das nicht der, der die Wannsee-Konferenz geleitet hat?
Ja, aber ich das sehen, genau.
Aber ist der nicht an einem Attentat danach gestorben? Ich glaube, der ist an den Folgen eines Attentats gestorben. Aber das
Okay,
ist jetzt
das ist.
gefährliches Halbwissen.
Ja, das ist mir jetzt gerade unsicher, deswegen hier nicht zu bare Münze, nichts, gar nicht zu bare Münze nehmen. Wir gucken das parallel nochmal ein bisschen
Ja,
nach,
genau. Erzähl
damit
weiter,
wir,
ich melde mich, wenn ich raus habe.
genau, damit wir keine falschen Informationen verbreiten. Aber jedenfalls, das war General Heydrich. Der musste natürlich zurückweichen nach diesem enormen Artillerieschlag. Der deutsche Gegenangriff am 17. und 19. März gegen feindliche Einbrüche am Monte
Ja,
Calvario.
ja.
Und am Bahnhof von Cassino blieben erfolglos, also ne, man konnte nicht mehr zurückschlagen so richtig. und führten auch nur zu schweren Verlusten. Jetzt fahren wir weiteres.
Nee, also ich habe gedacht, du
Reinhard
meinst.
Heydrich? Ja, genau. Das war der nicht, wollte ich
Ach
sagen.
so, okay,
Aber
genau.
der wurde, mir mal kurz
Der
sagen.
ist dann nämlich in Prag an den Folgen eines Attentats 1942 gestorben. Und der war das mit der Wannsee-Konferenz. Aber das ist jetzt ein anderer,
Nee,
von
genau,
dem wir
das war ja
jetzt
auch so
sprechen.
1944. Aber nee, ich wollte nur sagen, dass man da keiner Verwechslung
Genau, okay.
Gefahr läuft. Genau. Am 20. März, ein paar Tage später, konnte das vorgezogene 78. Division der Briten, die eigentlich nach dem neuseeländischen Korps kommen sollten, konnten den Widerstand der deutschen Fallschirmjägerdivision aber auch nicht brechen. Insofern war da jetzt wieder unentschieden, jetzt nicht wirklich. Also beide hohe Verluste. Aber diesmal die Verluste mehr auf Seiten der Deutschen im Vergleich vorher zu den Verlusten der Alliierten. Am 23. März ließ der General Alexander über Italien die sinnlosen Angriffe einstellen und zwang, und also zu dem Zwang, genau, eine Regenperiode in Italien zum vollständigen Abbruch der Operation. Am 24. März kehrte der Winter in die südlichen Abruzzen zurück.
Sag mal, wo sind wir jetzt? In welchem Monat? Ist es immer
März.
noch? Achso, ist März, okay.
Genau, also der Winter kam irgendwie zurück, obwohl es zwar vorher schon.
Ja, okay.
Also auch mit der Regenperiode. Ich muss sagen, das wusste ich auch vorher nicht, dass in Italien sowas. Also, dass es so aggressiv war, dass man da für ein paar
Nee, vor
Wochen
allem
nicht
es
kämpfen
regnet
muss.
und dann kommt der Winter zurück wieder. Na gut.
Genau, die Zeit wurde von Alliierten genutzt, um Neuorganisationen in den Kommandobereichen zu unternehmen. Und die Großteil der britischen Armee übernahm die Befehlsführung an Cassino, also in der Stadt jetzt. Die geplante Operation Diadem, die jetzt gleich kommt, sollte noch vor der Invasion in der Normandie starten, um die deutschen Truppen in Italien zu binden. Also ist man, ne, Normandie, also D-Day, dass man das verhindert, weil man dann einen.
Der D-Day, 6. Juni 1944. Ich schaue nochmal, ich glaube nämlich.
Ist jetzt hier schade, dass wir nebenbei was machen. Aber nein. Genau, also man wollte die deutschen Soldaten da festhalten, damit man weniger in der Normandie hat.
Ja, D-Day ist 6. Juni.
Gleich wieder was gelernt heute. Genau, jetzt vierte Schlacht, Operation Diadem. Am 11. Mai 1944 um 23 Uhr Ortszeit begann die entscheidende Schlussoffensive der Alliierten. Der Angriff war von der See bis über Cassino hier hinaus auf 32 Kilometer Breite mit vier Korps angesetzt. Wenn du bedenkst vorher, ne, dieses massive Feuer der Bomber auf 1,5 Kilometer und jetzt die Operation auf 32 Kilometer, was sind auch vier Korps eingesetzt. Genau, ein massiver Artilleriebeschuss begann wieder. 1060 Kanonen der 8. Armee und 600 Geschütze der 5. US-Armee, die ja eigentlich den Hauptangriff oder die Landung in Italien gemacht hat, leitete dann mit 23:45 Uhr zum Infanteriesturm über. Ne? Anfang Mai, 23 Uhr geht es erstmal los, also mitten in der Nacht, klar, ist logisch, warum man es macht, aber ja, schlimm. Polen und Engländer standen am nördlichen Abschnitt bereits beiderseits Cassino am Rapido, also wie dieser Fluss. Franzosen, unter ihnen auch Algerier und Marokkaner und Amerikaner südlich davon bis Mintuno, auch vorhin erwähnt die Stadt einmal, am rechten Ufer des Garigliano, also diesen See, den ich vorhin erwähnt habe. Also da geht es erstmal um die Positionierung der Truppen. Dem britischen 13. Korps aus verschiedenen Divisionen gelang vom Süden das Umgehen der Berge und damit der Einbruch in die Gustavlinie, die sie jetzt die ganzen Monate vorher gehalten hatten oder aufgerichtet hatten. Die war jetzt von den deutschen Fallschirmjägern nicht mehr zu halten. Also jetzt ist quasi der Einbruch in die Gustavlinie gelungen. Während die Hauptzahl der Einheiten links und rechts zur Umgehung des Berges ansetzten, erhielt das zweite polnische Korps den Auftrag, die Klosterruine im Frontalangriff zu nehmen, weil da jetzt eben ja, Deutsche stationiert sind. Ich glaube auch wieder falsche Niger. Hierbei kam der Braunbär Wojtek zum Einsatz. Sagte der was?
Ja, ich hab. Ja, ich bin.
Schön,
Ich
schön.
bin wunder. Ich finde
Das
es
ist auf
richtig.
Instagram mal gesehen, das erste Mal.
Nee, ich finde richtig gut, dass du das fragst. Der war hier. Ich kann sie ja Kollegen nennen. Ein Geschichtspodcast.
Verstehe warum.
Geschichten aus der Geschichte. Und die hatten in irgendeiner Folge, hatte einer von den beiden, die das machen, eine ganz ausführliche Folge über Wojtek gemacht, der mit dem polnischen Regiment gedient, also was heißt gedient hat, mit dabei war und bei der Schlacht, als ich glaube, da könnte man auch nochmal reinhören, als Munitionslieferant oder
Gut,
so
genau das.
gedient
Du
hat und
weißt schon
so.
Bescheid. Ich erzähle nochmal für unsere Zuhörer. Also dieser Bär war als wie heißt das bei Bären? Säugling?
Junges,
Bärenjunges. Als Jungbär war, als junger Bär war der im Iran von den Artilleriesoldaten von Polen gefangen, adoptiert worden und hat sich da wohl ganz gesellig mit ihnen gelebt. Und seit 1942 hat er die Truppen begleitet. Also ne, 1944, der ist schon eine Weile dabei. Der ist schon
Ja,
Teil der Crew.
ist ja.
Und jetzt in dieser Kiste hat er auch Mörsergranaten über das unwegsame Schlachtfeld getragen. Also er war richtig im Einsatz. Also auch nicht nur, das finde ich so interessant, diese
Weil,
Geschichte.
ja,
Ist auch
ich.
so, gibt so ein bisschen Hoffnung. In so einem kriegerischen Zeiten hast du diesen coolen Bär, der neben dir steppt.
Weil ich glaube, weil das mit der Grundgeschichte war, einmal von wegen, hier. Ach nee, gut, egal. Ich erzähle nur falsche Informationen sonst. Aber wie gesagt, Geschichten aus der Geschichte, da ist eine Folge, die geht 50, 40 Minuten nur über den Bären und die Geschichte. Das ist wirklich ganz wieder in diesem Regiment da aufgenommen wurde von verschiedenen Leuten und wie es auch nach dem Krieg mit dem weiterging.
Ja, das weiß ich jetzt
Also,
leider nicht,
das ist
deswegen.
noch eine richtige Geschichte, die man sich mal anhören kann. Die ist wirklich schön. Oder was heißt schön, aber interessant. Und genau, da kam auch Monte Cassino kurz zum Tragen in der Folge bei denen.
Nee, das finde ich wirklich cool, dass es so solche Geschichten gibt, die dann Hoffnung geben als Soldat. Am Morgen des 17. Mai besetzte die nördlich Sassino angreifende polnische 5. Division, nicht die Bärendivision, den Col Sant'Angelo. Ich kann jetzt klar, denke mal, das ist auch wieder ein Hügel, eine Anhöhe, aber Sant'Angelo kennt man ja irgendwie, der Name ist ja öfter mal vertreten. Das zweite US-Korps, das französische Expeditionskorps, durchbrachen am Südflügel die Front der deutschen Infanteriedivision. Die algerische Division nahm Castle vor und brach immer weiter vor. Es geht jetzt also den Bach runter. Während sie das so
Ja.
lange gehalten haben, jetzt diese, also Monte Cassino ist generell eine der längsten Schlachten im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt neigt hier aber am Ende zu, ne? Mitte Mai haben wir jetzt bald.
Jetzt bricht zusammen.
Aufgrund der nicht nachlassenden und verlustreichen Vorstöße der polnischen und der extremen Verluste der deutschen Verbände sowie der veränderten militärischen Gesamtlage in Italien erteilte dann der deutsche Oberbefehlshaber Kesselring, am Anfang habe ich ihn erwähnt, am 17. Mai den verbliebenen Fallschirmjägereinheiten den Befehl, Monte Cassino aufzugeben. Dann war es also theoretisch zu Ende. Etwa 100 Fallschirmjäger ergaben sich den Briten, andere versuchten aus dem Kessel auszubrechen. Am Morgen des 18. Mai hissten die Deutschen dann die weiße Fahne. Also nur manche, diese 100, die jetzt erwähnt sind, sind am Anfang schon rübergegangen. Andere haben es noch versucht abzuhauen. Aber am 18. Mai ist es jetzt vorbei. Ein Jahr später, 10 Tage weniger, war es dann noch ganz vorbei. War die weiße Fahne ganz, ganz oben.
Ja, also die rote Fahne
Genau.
in Berlin.
Ja, gut, naja. Erstmal die weiße, gut. Die war ja mehr mündlich. Und jetzt am Folgetag 9:50 Uhr konnte ein polnischer Leutnant die polnische Flagge auf den Klosterruinen hissen. Und damit war das quasi, die polnischen haben da sich glücklich gehabt.
Ja, haben es eingenommen.
In der dreitägigen Schlussoffensive starben auf polnischer Seite 281 Offiziere und 3503 Soldaten. Das ist anteilig relativ viel, aber die haben halt versucht, ne, die sind wirklich zentral auf die Klosterruinen zugegangen, wo eben noch eine Stellung der Fallschirmjäger war. Und ja, deswegen konnten sie da auch glücklich dann ihre Flagge hissen. Genau. Das war die Schlacht. Wie relevant war die? War eine sehr lange Schlacht, hatte ich auch eben schon gesagt, und sehr verlustreich und hielt den Vormarsch der Alliierten auch zeitplantechnisch enorm auf. Als das Hindernis von Monte Cassino überwunden war, konnte der alliierte Vormarsch der Operation Shingle hieß, fortgesetzt werden. Das war die gesamte Italien-Operation da, ne? Also es war wirklich eine lang anhaltende, nicht geplante Blockade. Am 4. Juni. Paar Tage später konnten die andere US-Division dann kampflos in Rom einmarschieren. Und ja. Genau, in der Schlacht um die Stadt und den Berg von Cassino, bei der 105.000 Alliierte und darunter amerikanische, britische, französische, polnische, anglo-indische, neuseeländische, algerische, marokkanische Gurkhas, zu denen komme ich gleich nochmal, und 80.000 deutsche Soldaten kämpften. Also 105.000 Alliierte, 80.000 Deutsche.
Ah, da gar nicht so großer Unterschied.
Ja, 25.000, ne?
Ich hätte gedacht noch mehr. Aber ja.
Die Todeszahlen sind aber unterschiedlich. 20.000 Deutsche sind gestorben und 55.000 Alliierte Soldaten. Also die hatten am Ende wirklich weniger als die Hälfte, wenn die Deutschen nur ein Viertel verloren haben.
Ja, gut, aber ist natürlich dieser
Genau, das ist auf jeden
Verteidiger-Angreifer-Bonus.
Fall, ist ja oft so.
Wenn du da auf eine Stellung zurennst.
Genau. Nach der Schlacht wurde die Kampfmoral der deutschen Fallschirmjäger in der NS-Propaganda, ne, also wirklich, das hatte ich ja schon zwischen gesagt,
Ja.
wurde für Propaganda genutzt. Aber jetzt wurde es nochmal mehr glorifiziert. Der Abzug der Deutschen, da wurde nicht erwähnt, aber ja, diese wirkliche Kampfmoral der Fallschirmjäger, die sich da ja echt herausgestellt haben. Also, die haben ja auf. Haben ja einfach die Verteidigerstellung einfach viel Leute umgebracht, auch wenn es nicht positiv ist. Wurde das sehr genutzt. In Polen gilt die Einnahme der Ruinen von Monte Cassino als ein nationales Symbol für Tod tausender polnischer Soldaten, die im Exil auf Seiten der Alliierten für die Befreiung Europas vom Nationalismus ihr Leben ließen. Ja, also ist in Polen. In Polen ist es immer ein besonderes Symbol da. Vielleicht können die da auch mehr anfangen, als wenn man in Deutschland jetzt hier Monte Cassino erwähnt. Ich glaube, es nicht so.
Ja. Naja, vor allem, wenn Polen direkt 39 besetzt wird, aber dann halt die Exilregierung mit
Das
Exilsoldaten
ist
nochmal
einfach.
kämpft, dann ist das eines der Erfolge im Krieg und mein Gott, die hatten einfach nicht so viel, weil natürlich sie auch wenig Chancen hatten. Und daher klammert man sich an sowas. Oder
Ja,
dann
auf
hat
jeden
das
Fall, auf
einfach
jeden
mehr
Fall.
eine Bedeutung.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist so schön zusammengefasst. Aufgrund der vielen beteiligten Nationen gilt die Schlacht heute noch als Völkerschlacht des Zweiten Weltkriegs. Angelehnt an Völkerschlacht bei Leipzig im Jahre.
1813?
Richtig.
Jawohl!
Gut, wer jetzt nochmal, ich will es mal wiederholen, ganz langsam. Wer war beteiligt? Wer war Teil dieser Völkerschlacht?
Bei Leipzig jetzt, oder jetzt
Nein,
die
hier.
aktuelle?
Die aktuelle, genau. Amerikaner waren beteiligt, Briten, Franzosen, Polen, Anglo-Indische, Neuseeländische, die kamen ja oft immer vor,
Ja.
Algerische,
Ja.
das war mir auch neu, Marokkanische, auch finde ich interessant, Gurkhas, kennst du die?
Nö.
Finde ich cool, ich habe das vorher nachgelesen,
Gurkhas.
und die Deutschen und Österreicher noch auf der anderen Seite, aber Gurkhas gibt es bis heute. Das sind Nepalesische, deswegen habe ich von Neapel
Ach
und
so.
Nepal verwechselt. Es sind nepalesische Soldaten im Dienste der British Army und indischer Streitkräfte. Also die teilen sich das
Okay.
auf.
Die
Die
kommen aus
gibt
dem Himalaya dann.
es sozusagen. Also es sind auch gar nicht so wenige. Die haben jedes Jahr irgendwie 250 Leute, die sie rekrutieren und auch 25.000 Bewerber. Für die sind sich absolut eine Chance. Ne? Die kriegen da.
Also jetzt heute noch?
Heute gibt es sie noch.
Ach so.
Also wirklich, die kämpfen teilweise für Großbritannien und oder sind Teil der British Army und der Indiens.
25.000 Bewerber auf 200 Stellen
Jedes
ungefähr.
Jahr, ja, bisschen mehr Stellen, so 270 oder so.
Okay, krass.
Das ist für die halt echt eine Chance, ne?
Ja,
Aus
na klar.
Neapel dann,
Das ist,
nicht Neapel, aus.
ich glaube, also auf jeden Fall eines der ärmsten Länder der Welt.
Ja,
Hundertprozentig.
gut, kann ich jetzt nicht zu viel sagen. Weil es halt für die eine vernünftige Ausbildung ist, die kriegen Lohn, der für die natürlich absolut hoch ist.
Ja.
Die kriegen eine Pension und sie haben Niederlassungsrecht in Großbritannien. Das ist für die meisten eine Chance, weil du dann auch quasi wegkommst aus deinem eigenen Heimatland. Ja, das sind die Gurkhas. Ich finde es
Okay.
echt interessant, dass die gibt es schon seit ich glaube, ewig gibt es die. Also viele, paar hundert Jahre. Ne, paar hundert ist übertrieben. Halt nach Kolonialzeiten irgendwie.
Okay, ja. Ja,
Gibt es heute.
interessant.
Gut, das war meine Schlacht.
Super. Dann war das eine sehr schöne Folge. Also was heißt schön, ne? Wenn wir schön sagen in so einem Podcast, meinen wir nicht. Ist glaube ich, klar, wie es gemeint ist. Aber war eine sehr interessante Folge. Genau, und jetzt würden wir nochmal zum Feedback-Hinweisblock kommen. Ihr könnt uns Feedback schreiben über Instagram natürlich, über den Geschichtsgulasch-Account, aber auch über unsere E-Mail-Adresse geschichtsgulasch@gmail.com. Und, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, auf Spotify, das haben einige von euch natürlich schon bemerkt, kann man Folgen bewerten mit Sternen. Kann man direkt unter die Folge gehen und kann Sterne geben. 1 bis 5 Sterne und da könnt ihr natürlich das geben, was ihr gerne wollt.
Wir freuen uns über positive Bewertungen.
Genau,
Das wollte er damit sagen.
vor allem, weil die Bewertung kann man einsehen und so. Aber genau, darüber habt ihr noch eine weitere Möglichkeit, uns zu bewerten. Folgenvorschläge könnt ihr uns gerne schicken. Über Instagram stimmen wir da auch, was heißt regelmäßig, aber stimmen wir einmal ab, welche Folge als nächstes, also welche Schlacht als nächstes drankommt. Und dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und hören uns beim nächsten Mal.
Genau, also wie gesagt, auf Instagram war jetzt eine Weile nichts los, weil wir halt eben beide Abitur geschrieben haben. Aber wir sind jetzt froh, dass es weitergeht. Bis zum nächsten Mal.